kennen. Peter Drucker gilt so als der Vater der modernen Managementlehre. Und die Hauptthese von diesem Peter Drucker ist: Hauptwesenszug guter Leiter ist, dass sie Menschen mögen müssen. Du musst Menschen mögen, um ein guter Leiter zu sein. Ich habe das vor anderthalb Wochen, wo ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, einem Freund mitgeteilt, der hier in München ein großes Institut leitet mit vielen Leuten. Und der hatte zu meiner These nur ein Wort: amerikanischer gute Menschenblödsinn. So gehen die Meinungen auseinander. Trotzdem ist es von diesem Peter Drucker seine These. Wie? Ein Österreicher, genau. Aber ich denke, in den USA ist er bekannt geworden. Genau. Okay, seiner Ansicht nach funktioniert es nicht, wenn du Leuten mit Misstrauen entgegentrittst. Gerade mein Freund hat zu mir gesagt: Weißt du, ich bin eigentlich ständig, gehe von dem aus, dass die Leute mich bescheißen. Okay, ist eine Möglichkeit, aber dieser Peter Drucker ist kein Christ, aber er behauptet eben diese These: Du musst Leute mögen, du musst da etwas vorausschießen, sonst kommt nichts nach. Interessanterweise sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, und da geht es nicht in erster Linie nur darum, dass es für den Zirkel der Gemeinde gilt, sondern als eine Grundqualität für unsere Beziehungen: Ich aber sage euch, ihr sollt Freunde sein. Damit ist ein Qualitätsmerkmal für unsere Beziehungen ausgedrückt. Wir sollen uns mögen. Ich weiß nicht, wer von euch sich paar waren dabei bei der Ordination von Stefan Litzkendorf. In Rosenheim haben wir als eine Gemeindegruppe diese Ordination besucht. Und der Pastor, der diesen Gottesdienst geleitet hat, hat gesagt: Ein guter Leiter muss die vier M's beherzigen. Wer erinnert sich noch dran, wie heißen die vier M's? Man muss Menschen mögen. Anders geht es nicht. Wer von euch leitet Menschen? Die meisten. Wenn du Mutter bist, leitest du Menschen. Du musst deinen Familienbetrieb schmeißen, du leitest Menschen. Geht gar nicht anders. Die meisten von uns. Die Frage ist: Liebst du diese Menschen? Magst du sie? Magst du die Leute, mit denen du tagtäglich arbeitest? Magst du den Menschen, mit dem du verheiratet bist? Magst du deine Familie? Wenn du keine Menschen magst, dann ist das Leben schwierig. Das ist nicht einfach. Dann ist jedes Jahr ein Kreuz. Die Bibel sagt: Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast. Das Problem, das ich sehe, ist: Viele Ehen sind mehr ein Ertragen als ein Lieben. Das ist mein Ernst. Das muss nicht so sein, das ist nicht Gottes Wille, aber das ist eine Tatsache. Du kannst was dran ändern. Darum kommen wir hier zusammen, um über solche Dinge nachzudenken. Wie ist das in der Gemeinde? Wie gesagt, Jesus sagt: Ich aber sage euch, dass ihr Freunde seid. Was braucht es, dass wir Menschen mögen? Darum geht es Paulus gleich zu Beginn dieses Briefes an die Philipper. Und ich möchte uns noch einmal den Abschnitt lesen, den wir vorhin gehört haben. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, welches ich allezeit tue in allem meinem Gebet für euch und tue das Gebet mit Freuden. Ich danke für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis hierher und bin desselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wie es mir denn billig ist, dass ich so von euch allen denke. denn ich habe euch in meinem Herzen, die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verantworte und bekräftige. Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in der Liebe Jesu Christi. Und ich bete darum, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei, und dass ihr seid lauter und unanstößig bis auf den Tag Christi, und dass ihr erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit seid, die durch Jesus Christus geschaffen wird, zu Gottes Ehre und Lob. Nochmals, was braucht es, dass wir die Menschen um uns herum mögen? Ein erster Punkt, den ich daraus lese, sei Gott dankbar für das Gute in den Menschen. Sei Gott dankbar für das Gute in den Menschen. Wir waren mal als eine Studentengruppe mit einem Professor irgendwo zum Essen. Und also der Professor lag mir nicht so arg und ich habe ihn nicht gemocht. Und wir waren da beim Essen und immer weil er mal sagte, habe ich irgendwie versucht, das zu widerlegen. Und irgendwann ist der, das ist mir total präsent, am Mittagessen in dieser Mensa ausgerastet und hat mich angeschrien, Friedemann, sagen Sie nicht immer aber. Mir war es gar nicht aufgefallen, dass ich offensichtlich immer aber gesagt habe. Aber betont Negatives, nichts Positives. Immer wenn du ein Aber sagst, betonst du etwas Negatives. Anders der Paulus, der sagt, ich danke meinem Gott, wenn ich an euch denke. Er erinnert sich an die guten Zeiten, an die guten Seiten der Leute. Er erinnert sich an gute Erfahrungen. Was hältst du von Leuten fest? Eher das Gute oder eher das Schlechte? Während Paulus diesen Brief schrieb, das haben wir vorhin in diesem Anspiel ein klein wenig nachvollziehen können, ging es ihm echt schlecht. Er saß im Gefängnis in Ephesus. Als er damals nach Philippi kam, wurde er gleich inhaftiert. In diesem Gefängnis gab es ein Erdbeben. Das hat sich auch erst, denke ich, im Nachhinein als etwas Gutes herausgestellt. Aber zunächst einmal kam das auch noch dazu. Dann wurde er aus Philippi ausgewiesen. Also er hätte allen Grund, keine guten Erinnerungen an Philippi zu haben. Dennoch sagt er, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Paulus hätte viel Negatives aufzählen können. Aber er entscheidet sich fürs Positive. Vor etwa anderthalb Jahren ist mein Vater gestorben. Ich glaube, dass wir einen wirklich guten Vater hatten. Einen wirklich guten Vater. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die ich kritisch sehe. Und vor einiger Zeit ist mir klar geworden, wie sehr mich dieses Negative beherrscht. Und ich musste mich richtig gehend entscheiden, das Positive zu sehen. Dass es zweifellos auch gibt. Und dieses Negative immer weiterzutragen, bringt ja nichts. Es war eine bewusste Entscheidung, die ich für mich treffen musste. Viele wurden sicher von euch von anderen verletzt. Manche tragen seither einen Schmerz mit sich. Dieser Schmerz hält in ihnen das Negative wach. Darum haben sie vielleicht eine Abneigung gegen irgendwelche Leute. Gute Erinnerungen sind eine Wahlmöglichkeit. Gute Erinnerungen sind eine Wahlmöglichkeit. Du kannst dich heute dafür entscheiden, in diesem Gottesdienst. Das erste Geheimnis von Paulus, um Leute mögen zu können, ist, wir können es auf Englisch sagen, es klingt so nett, remember the best, forget the rest. Also erinnere dich an das Gute, an das Positive und den Rest vergiss. Ich sage nicht, verdräng diese Verletzungen. Ich denke, das tut nicht gut, das tut deiner Seele nicht gut. Oder entschuldige die Schwächen anderer. Das ist auch ungesund. Aber dort, wo du dich entscheiden kannst, konzentriere dich auf das Positive, auf das Gute, betone Stärken. Ein Aspekt, der mir noch aufgefallen ist, Paulus lobt hier die Loyalität dieser Leute. Er sagt, er denkt und dankt für die Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis hierher. Ich weiß nicht, ob dir so genau bewusst ist, wer in deinem Leben dir loyal ist. Vielleicht sind das gar nicht die Leute, die dir sonst immer in den Blick fallen, die dir auffallen. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben Leute, wenn du mal dein Leben so vor dem inneren Auge Revue passieren lässt, es gibt Leute, die immer zu dir gehalten haben. Als du ein sehr schlechtes Schuljahr gehabt hast, die immer zu dir gehalten haben, wo du einmal wieder den Beruf gewechselt hast, die immer zu dir gehalten haben, wo du immer wieder einmal was Neues angefangen hast und das Alte liegen lassen hast. Es gibt vielleicht in einem Bekanntenkreis Leute, die ganz unauffällig sind, aber die so viel Grund gehabt hätten, über dich zu schimpfen, aber nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Würdigst du ihre Loyalität? Sie haben dich nicht verlassen, obwohl sie vielleicht 1000 Gründe dafür gehabt hätten. Wenn du lernen möchtest, andere Menschen zu mögen, konzentrier dich auf ihre Stärken, nicht auf ihre Schwächen. Vielleicht brauchst du für manche viel Kreativität, aber ich traue dir das zu, das schaffen wir. Wir sind so eine kreative Gemeinde, das kriegen wir hin. Zweitens, was ich an diesem Text von Paulus festhalten möchte, ist, bete positiv für andere. Bete positiv für andere. Das ist das zweite Geheimnis, was wir von ihm lernen können, wie wir Menschen mögen. Bete positiv für sie. Paulus sagt über seinen Dank für die anderen, welches ich alle Zeit tue in allem meinem Gebet für euch und tue das Gebet mit Freuden. Also, wenn der an die Leute denkt und betet für die Leute, dann schwingt da Freude mit. Dann denkt er da was Positives. Zwei Fragen. Was bewirkt das positive Beten? Und was sollen wir beten, wenn wir positiv beten? Was bewirkt das positive Beten? Was sollen wir Positives beten? Erstens, positives Beten verändert deine Einstellung. Du lernst in der Psychologie, positives Denken ist gut, und das glaube ich. Das lernen wir auch von Paulus. Positives Denken ist gut, das andere bringt dich um. Wenn du glücklich werden willst mit deinem Leben, dann musst du lernen, positiv zu denken. Nicht Sachen verdrängen oder so, gell? Das ist was ganz anderes. Aber du musst einen positiven Blick für die Welt bekommen. Aber es ist viel kraftvoller wie positives Denken, wenn du positiv betest. Leute können dich ablehnen. Leute können dich abweisen. Leute können dich stehen lassen, wenn du ihnen einen Rat gibst. Aber kein Mensch kann dich hindern, dass du morgens deine Hände faltest und für ihn wirklich in aller Ruhe betest, ihn segnest. Zweitens, um was geht's, wenn du zu jemand sagst, ich bete für dich? Was betest du dann? Natürlich, klar ist, wenn jemand in einer Krise ist, dann wissen wir, für was wir beten. Aber so ganz gewöhnlich, wenn uns Gott jemand aufs Herz legt, für was beten wir dann? Herr, sei bei der Rosi. So habe ich lang gebetet, das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, Paulus will uns hier herausfordern, noch einen Schritt weiter zu gehen in unserem Beten. In Vers 9 und folgenden sagt er, ich bete darum, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Zweitens, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei. Drittens, ich bete darum, dass ihr lauter und unanstößig seid bis auf den Tag Jesu Christi. Und viertens, dass ihr erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschaffen wird, zu Gottes Ehre und Lob lebt. Vier Punkte, die wir beten können für andere Menschen, die er gebetet hat. Paulus hat gebetet um Wachstum in der Liebe. Zweitens hat er gebetet um kluge Entscheidungen. Wir alle, ob Schüler, ob Erwachsene, ob Eltern, ob alte Menschen, tagtäglich müssen wir Entscheidungen treffen. Tagtäglich sind wir unsicher, was wir entscheiden sollen. Es ist toll, wenn wir füreinander beten, dass wir gute, tragfähige Entscheidungen treffen können. Es gibt unserem Gebet eine ganz andere Kontur. Dann drittens, rechtes Tun. Darum betet Paulus, dass die Leute das Rechte tun, das Falsche lassen. Und viertens, er betet, dass die Leute ein Leben zu Gottes Ehre führen. Das ist wichtig. Das ist ein schönes Ziel. Wenn ich für jemanden bete, den ich schätze, bei dem ich viele Begabungen sehe und sage, Herr Jesus, mach ihn zum Werkzeug deiner Ehre. Auch wir können diese vier Dinge für Leute in unserem Leben beten. Bete, dass sie in der Liebe wachsen. Bete, dass sie kluge Entscheidungen treffen. Bete, dass sie das Rechte tun. Und bete, dass sie zum Lob Gottes leben. Paulus sagt, wenn du die Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld mögen willst, musst du erstens dankbar sein für sie. Zweitens musst du positiv für sie beten. Und drittens, sei geduldig mit ihrem Fortschritt. Paulus schaut auf die Zukunft der Leute, nicht nur auf die Vergangenheit. Er sieht ihr Potenzial und aus diesem Potenzial, aus dieser Sicht, da gewinnt er Zuversicht für die Zukunft, für ihre Entwicklung. Er sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, es auch vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ich möchte, dass wir an diesem Text zunächst mal das Wort der unterstreichen oder einkringeln. Wer ist dieser Anfänger und Vollender des Lebens? Ich bestimmt nicht. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, fang nicht alles an. Ich glaube, genau gleich, sagt meine Frau immer wieder, fang nicht so viel an. Und ich habe gute Mitarbeiter um mich herum, die auch immer wieder sagen, fang nicht so viel an. Es ist notwendig. Also, ich glaube, vielleicht bin ich an der Stelle manchmal etwas extrem, aber ich glaube schon auch, dass darin ein etwas menschlicher Zug zum Ausdruck kommt. Etwas typisch Menschliches. Dass wir eben oft Dinge anfangen in gutem Sinn und nicht die Kraft haben oder den Mut oder was weiß ich was, um es zu vollenden. Das ist typisch Mensch. Wir schauen in die Musik. Musiker machen unvollendete Sinfonien. Architekten machen unvollendete Bauwerke. Dichter schreiben unvollendete Werke. Manchmal macht uns das Angst. Manchen macht das wirklich Angst. Dass sie sich nicht mehr getrauen, etwas zu wagen, weil sie Angst haben, sie kriegen es nicht zu Ende. Und darum verweist Paulus auf Gott und sagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Mit der ist Gott gemeint, der Schöpfer. Gott hat alles vollendet und am Ende gesagt, sehr gut. Er hat keinen Vogel gelassen mit einem Flügel und dann hüpfen lassen. Er hat alles wirklich zum Ziel geführt und fertig gemacht. Und dieser Wille Gottes zur Vollendung gilt auch für seine Beziehung zu uns, für unser Verhältnis zu uns, im Blick auf unsere geistliche Entwicklung. Im Johannesevangelium heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir müssen dieses Wort werden einmal unterstreichen. Werden meint, da ist eine Entwicklung da. Es ist kein Knopfdruck und dann bist du fertig. Da ist eine Entwicklung da. Für Gott ist das geistliche Leben ein Werden. Und Paulus sagt, der Gott, der in dir das gute Werk begonnen hat, dessen Absicht, dessen Wunsch, dessen Wille ist es, dieses Werk auch zu vollenden. Natürlich kann ich Gott hier auch Schwierigkeiten machen, aber zunächst einmal ist es Gottes Wille, das zu vollenden. Das Zweite, was wir an diesem Vers 6 sehen sollen, ist der Begriff guter Zuversicht. Paulus sagt darin, ich bin guter Zuversicht, dass der angefangen hat, das gute Werk, es auch vollenden wird. Nicht wir müssen es tun. Die Kraft der Veränderung kommt von Gott. Für Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Das ist eine große Verheißung, die da drin steckt. Und das ist so das dritte Geheimnis, das Paulus uns hier im Blick auf Menschen, die um uns herum sind, mitteilen möchte. Gott ist von seiner Seite mit keinem Menschen fertig. Das entlastet mich. Gott ist mit keinem Menschen fertig. Was Gott beginnt, von Gott her gedacht, will er es vollenden. Auch in deinem Leben. Und darum können wir auch Geduld aufbringen in der Entwicklung, auch in der geistlichen Entwicklung anderer Menschen. Oft neigen wir ja dazu, die Menschen daran zu messen, was sie noch erreichen müssen, anstatt das zu sehen, was sie schon erreicht haben. Ich habe es einmal als eine große Entlastung gefunden im Blick auf Mission und Evangelisation, dass mir jemand gesagt hat, weißt du, du musst dir das so vorstellen. Im Verhältnis zu Gott können wir sagen, es gibt für dieses Verhältnis eine Skala von minus 25 bis plus 25. Der Mitte ist null. Bei minus 25 ist ein Mensch vielleicht echt Atheist, der sagt, ich bestreite alles irgendwie mit Gott. Da gibt es so verschiedene Stufen bis zu null. Da ist jetzt vielleicht der Punkt, wo er sagt, ich möchte mit Gott leben. Und dann gibt es ja auch ab dem Punkt, wo ich sage, ich möchte mit Gott leben, noch einmal in eine Entwicklung. Und diese Skala hat mir geholfen zu sehen, Leute, die vielleicht irgendwann einmal gesagt haben, ich bin Atheist. Und zwei Jahre später haben sie gesagt, habe ich gemerkt, sie haben ihre Meinung verändert. Sie haben nur lange nicht gesagt, ich möchte nach Gottes Willen leben. Aber da ist eine große Veränderung, hat da stattgefunden. Versteht ihr? Da gucke ich nicht mehr plötzlich bloß noch schwarz-weiß, Christ oder nicht Christ, sondern da bekomme ich einen Blick dafür, was Gott an verborgenem Werk im Herzen von Menschen macht. Was ist es doch großartig, wenn jemand, ich sage es jetzt gerade mal so plakativ, von minus 25 auf minus 20 kommt. Das ist doch nicht nichts. Das ist doch auch viel. Versteht ihr, was ich mit sagen möchte? Ich finde das was ganz arg Wichtiges. In diesen Kategorien hat der Paulus gedacht und deswegen konnte er die Menschen mögen. In deiner Ehe. Wenn du Freude haben möchtest in deiner Ehe, dann musst du deinen Mann oder deine Frau lernen, heute zu mögen und ihr oder ihm gleichzeitig erlauben, sich in der Zukunft noch zu verändern. Oder mit den Kindern. Wenn du deine Kinder lernen willst zu mögen, dann musst du sie in ihrer Entwicklung mögen. So wie sie sich entwickeln. Und im Grunde genommen sind ja auch wir Erwachsene zeitlebens irgendwo Kinder und entwickeln uns. Tatsache ist, wir formen uns entsprechend den Erwartungen, die an uns herangetragen werden. Wir neigen dazu, so zu leben, wie andere es von uns erwarten. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, was es bedeutet, wenn ich für jemanden gute Erwartungen habe. Dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass er eine gute Entwicklung nimmt, größer sein. Wenn du auf das Potenzial des anderen vertraust und Gottes Kraft, es zu heben, es ist eine ungeheure Kraft im Glauben. Wenn du etwas an deiner Einstellung verändern möchtest, beginne für die Menschen zu beten, die dich am meisten irritieren, deine Arbeit, zu Hause, egal wo. Sei geduldig mit ihrer Entwicklung. Viertens, der vierte Punkt, den ich aus diesem Text herausnehmen möchte, ist die Liebe zu Menschen von Herzen. Liebe die Menschen von Herzen. Wenn ich keine herzliche Beziehung zu meinen Kindern habe, dann merke ich, dann werden, dann bin ich ziemlich schnell am Ende mit meinen Nerven. Ich muss immer wieder etwas dafür tun, dass diese herzliche Liebe zu meinen Kindern erhalten bleibt. Sonst merke ich, wie sie mir auf die Nerven gehen. Der vierte Schlüssel, andere zu mögen, ist herzliche Liebe. Paulus sagt, mich verlangt nach euch aus Herzensgrund in der Liebe Jesu Christi. Da müssen wir dieses Wort aus Herzensgrund oder wie es auch immer übersetzt wird, einkringeln. Wenn wir nachschauen, was dieses griechische Wort heißt, dann ist es das Wort für Eingeweide, für all das Innere. Das liegt einfach daran, dass der Grieche gesagt hat, die Emotionen, die liegen im Bauch. Wir können vielleicht ganz locker sagen, Paulus wollte sagen, hab ein gutes Bauchgefühl mit den Leuten. Sorg dafür, dass du ein gutes Bauchgefühl hast. Versuch die anderen eben von deinem Bauchgefühl her zu verstehen. Spüre die Gefühle hinter ihren Worten. Die häufigste Klage, die an einen herangetragen wird, ist, dass Leute sagen, ich fühle mich nicht verstanden. Und es ist so, Liebe beginnt mit Verstehen. Wenn da ein Typ in deiner Firma ist und der fällt dir immer wieder auf, weil er ein Schlamper ist, dann muss man das natürlich wahrnehmen. Da gibt es nichts dran zu beschönigen. Aber es macht was mit dir und macht was mit ihm, wenn du dir über seinen Hintergrund Gedanken machst, indem er vielleicht aufwuchs. Oder vielleicht war er vor 5 Jahren noch ein viel größerer Schlampfer. Dann ist doch immerhin was passiert. Das gibt doch trotz all den Tatsachen, die da sind, der ganzen Sache eine andere Sicht. Darum hör den Schmerz. Verstehe, wie dein Kollege tickt. Du kannst niemand lieben, den du nicht verstehst. Wie versteht man? Indem man Fragen stellt. Einfach Fragen. Aber dann ist auch die Frage, wie kann ich Leute lieben, die einfach sich so verhalten, dass ich keine Kraft habe, sie zu lieben. Ich höre das manchmal sehr betroffen, wenn Ehepaare streiten und einer feststellt, meine Liebe ist definitiv gestorben. Das gibt es. Ich habe schon oft gehört, ich empfinde definitiv keine Liebe mehr für den anderen. Ich weiß, und darum bin ich sehr glücklich, dass das nicht der Schlusspunkt sein muss. Ich weiß, dass auch verlorene Liebe wieder komplett und ganz zurückkehren kann. Und zwar deswegen, weil es eine Liebe gibt, die nicht von uns abhängt. Paulus sagt hier und fügt hierzu, von Herzensgrund in der Liebe Jesu Christi. Und damit macht er ein Fenster auf und sagt, die Quelle der Liebe, die unsere Beziehungen zusammenhält, wird gespeist von Gott her. An anderer Stelle sagt Paulus über diese Liebe, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich habe das definitiv erlebt in mehreren Fällen, wo Ehepartner zu mir gesagt haben, ich kann nichts mehr für den anderen empfinden, es ist wirklich aus. Ich habe erlebt, wie diese verlorene Liebe wieder zurückgekommen ist und eine ganz neue, große Qualität gewonnen hat. Und das gilt für jedes Alter. Schmeiß dein Leben nicht weg, indem du in Beziehungen aushältst, die du erträgst, sondern nimm die Hilfe Gottes in Anspruch. Das vierte Geheimnis, Menschen zu mögen, ist, sich mit Gottes Liebe füllen zu lassen. Das Leben ist zu kurz, um die Leute um einen herum nicht zu mögen. Wenn du das nicht lernst, dann wirst du ein miserables Leben führen. Garantiert. Als Paulus diesen großartigen Brief geschrieben hat und er behandelt alle möglichen Problempunkte, die du im Leben haben kannst, aber als allen ersten eben die Menschen, beginnt er eben über diese Menschen zu sprechen. Den Menschen rauben wir die Freude, außer du lernst mit ihnen umzugehen, wie Jesus es tat. Wir hören jetzt gleich ein Musikstück. Und während diesem Musikstück hast du die Gelegenheit, das Gehörte noch einmal für dich so Revue passieren zu lassen. Du kannst dich fragen, wem muss ich für irgendetwas dankbar sein? Wann habe ich das letzte Mal aus Dank, einen Brief geschrieben, einen Blumenstrauß geschenkt, ein Essen gemacht oder ein gutes Wort gesagt? Wie oft hat das jemand mir getan und ich habe es vielleicht selbstverständlich genommen oder habe mir sogar noch eingebildet, er wäre mir da schuldig? Oder zweitens, bete für die, frag dich, ob du für die in deiner nächsten Umgebung täglich betest. Frag dich, ob du an deinem Beten etwas verändern musst. Vielleicht eine Liste führen. Oder überleg dir, für wen brauchst du Geduld in seiner Entwicklung? Wen muss ich von Herzen zu lieben beginnen, nicht vom Kopf her? Vielleicht hast du heute Morgen den Heiligen Geist zu dir etwas flüstern hören. Halte das jetzt in dieser Zeit fest für dich. Lass dich in eine Zeit der Stille führen, bedenk diese Fragen und dann wollen wir miteinander diese Predigtzeit abschließen. Der Paulus hat diese Gemeinde in Philippi begonnen. Die ganzen Gemeinden, von denen wir hören im Neuen Testament, in seinen Briefen. Und ich bin immer wieder ganz arg berührt, wenn ich wahrnehme, wie sehr Paulus sich mit diesen Leuten herzlich verbunden fühlte und wie da eine Herzlichkeit offensichtlich auf allen Seiten diese Gemeinden bestimmt hat. Er braucht nur einmal den Schlussabschnitt, die letzte Seite vom Römerbrief zu lesen, was Paulus über die Einzelnen zu sagen weiß. Da kommt so viel rüber an Liebe und Herzlichkeit untereinander. Interessanterweise ist das griechische Wort, das biblische Wort für mögen, das gleiche Wort, wo wir auch Freundschaft ausdrücken. Und nicht von ungefähr sagt tatsächlich Jesus, ihr sollt Freunde sein. Diese Beziehungsqualität sollen wir in unsere Welt hineintragen. Lasst uns beten, dass Gott uns damit segnet. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir danken, du hilfst Schmerzen zu tragen und dennoch glücklich zu sein, Herr, das ist eine großartige Perspektive, weil viele von uns in Schwierigkeiten sind, gesundheitlich oder beruflich oder in ihren Beziehungen. Und Herr, ich bin dir so dankbar, dass du uns heute Morgen ermutigst und sagst, du bist mit keinem Menschen fertig. Und auch dort, wo Liebe aus ist, kann sie wieder aufleben. Herr, ich möchte dich bitten, dass die unter uns, die diesen Zuspruch notwendig haben, heute diesen Raum verlassen und darauf vertrauen, darum beten und warten können und die Kraft für die Geduld gewinnen, bis diese Liebe wieder entsteht. Herr, es ist so wichtig. Ich möchte dafür danken, dass du uns diese Perspektive aufzeigst. Ja, Herr, ich möchte dich heute ganz besonders bitten für die, die in schweren Beziehungen stehen. Gib du ihnen die Kreativität, im Glauben die Hoffnung nicht aufzugeben. Herr, schenk, dass sie die Kraft des Gebets kennenlernen. Herr, gib ihnen den Mut, Zeit fürs Gebet zu nehmen, um dann von dir gefüllt mit Kraft und Liebe zu werden. Herr Jesus, ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist. Herr, dass du unser Herz mit ihm füllst. Und wenn wir jetzt miteinander beten, dann möchte ich dich bitten, dass du uns ganz beseelst. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.